merkwürdigerweise scheint das jetzt alles viel fragiler zu sein als noch vor 20 Jahren. Und wir kommen in unserer eigenen Umwelt nicht mehr richtig zurecht. Das ist auf der einen Seite natürlich tragisch. Auf der anderen Seite finde ich aber, wir können uns auch nicht ununterbrochen dafür die Schuld zuschieben, ne? Weil wir können ja gar nicht anders leben. Wir müssen uns damit abfinden, dass Gesellschaft, eine Gesamtgesellschaft, ein relativ träger Tanker ist, ne? In dem es eben unglaublich viele Individualinteressen gibt, die sich eben nicht mit den anderen vertragen.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zur allerersten live aufgezeichneten Episode von Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Im Rahmen des 48 Forward Festivals habe ich Jan Weiler getroffen. Der Schriftsteller ist hier bei Gin & Talk ein alter Bekannter, denn er war in einer der allerersten Episoden zu Gast. Dieses Mal haben wir uns darüber unterhalten, wie es unserer Gesellschaft eigentlich geht, wie wir mit all diesen Krisen umgehen können und was es eigentlich braucht, damit wir am Ende des Tages auch optimistisch in die Zukunft schauen können. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Ja, lieber Jan.
Guten Tag.
Wir machen Gin and Talk heute. Also zumindest ich mit Gin und du mit Talk. Also wir haben es quasi aufgeteilt. Ich bin so. Jan war Episode Nummer 11, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Inzwischen ist Episode, ich glaube, 78 oder 79 online gegangen. Und als wir uns damals getroffen haben, wusste ich noch gar nicht so recht. Also so ein paar Episoden gemacht und ich wusste noch gar nicht, was dabei eigentlich rauskommt. Dass ich inzwischen irgendwie jede Woche eine neue Episode mache, jede Woche ein neues Gespräch mache mit den unterschiedlichsten Leuten, war noch gar nicht so richtig absehbar. Du hattest damals gerade dein Buch Eltern veröffentlicht und jetzt ist gar nicht so lange her, da hast du dein Buch Der Marquisenmann veröffentlicht. Also passt ja wunderbar, dass wir uns quasi ja fast 2 Jahre später oder ich glaube sogar ziemlich genau zwei Jahre später hier wieder treffen. Herzlich willkommen zum zweiten Mal. Der erste Gin & Talk Gast, der zweimal kommt. War wahrscheinlich nicht so schlimm beim ersten Mal, oder?
Nee, war nicht so schlimm. Ich glaube, das war damals relativ kurz nach meiner Corona-Erkrankung.
Du hast nicht gerochen.
Bitte? Genau, ich konnte nichts riechen. Jetzt geht's wieder.
Sehr gut. Ja, seitdem hat sich eine ganze Menge verändert. Die Pandemie so richtig vorbei ist sie irgendwie immer noch nicht. Und wir müssen immer noch hier und da mit verschiedenen Randerscheinungen und Nebenwirkungen kämpfen. Haben wir heute ja schon viel drüber gesprochen. Aber bevor wir da tiefer reingehen, was beschäftigt dich eigentlich momentan am allermeisten?
Naja, am allermeisten beschäftigt mich das, was alle am meisten beschäftigt, das ist der Krieg in der Ukraine und die völlig unerwarteten Folgen, die das hat. Ich habe mir zuletzt mal Gedanken darüber gemacht, ob eigentlich Putin und die Leute, die diesen Krieg irgendwann geplant haben, das alles genau gewusst haben. Mit dem Getreide zum Beispiel, ne? Dieser Umstand, dass durch die ausbleibenden Getreidelieferungen der Ukraine an den Rest der Welt tatsächlich Hungersnöte entstehen können. Wussten die das? Haben die das einkalkuliert? Das beschäftigt mich gerade sehr, ja.
Wir lernen ja jeden Tag neue Dinge, die da so passieren dadurch. Gestern auch wieder mit Clemens Baumgärtner lange darüber gesprochen, der ja bei unserem Dinner gestern Abend auch war, der Wirtschaftsreferent der Stadt München, der mir auch wieder ganz neue Dinge erklärt hat, dass für eine Stadt wie München besonders tragisch es kaum noch möglich ist, Magnumflaschen Champagner zu bekommen.
Das ist entsetzlich.
Weil die wohl in der Ukraine gefertigt werden. Also die Flaschen.
Und hier in München von Russen getrunken werden. Interessant.
So leicht lässt sich Weltpolitik erklären. Aber ja, wir lernen täglich was Neues irgendwie und merken, dass diese heile Welt, die wir uns da die letzten Jahrzehnte gebaut haben, in der wir geglaubt haben, dass nichts sich verändert und alles wunderbar so weitergeht, die Depots steigen, die Aktiendepots, wir bekommen ständig mehr Gehalt, alles ist wunderbar, die Welt ist friedlich, der Wohlstand wächst und dann wachen wir auf einmal auf und merken, irgendwie ist ja gar nicht alles so in Stein gemeißelt. Haben wir uns da ein bisschen zu sehr ausgeruht auf unserem Wohlstand, auf unserem, ja, auf diesem Gewohnten, was uns so gefallen hat?
Ich glaube, uns bleibt ja auch als Menschen gar nichts anderes übrig. Wir müssen ja mit der Umwelt zurechtkommen, die uns sozusagen zur Verfügung gestellt wird. Und wenn wir es nicht besser wissen, dann machen wir die Dinge so, wie wir sie eben für angenehm erachten. Und jetzt leben wir merkwürdigerweise in einer Zeit, wo aus allen Richtungen so eine Fragilität entsteht. Ob das nun im Gesundheitswesen ist, ob das im Sozialwesen ist, ob das in der Arbeitsplatzsicherheit ist, ob das in der internationalen Politik ist. Merkwürdigerweise scheint das jetzt alles viel fragiler zu sein als noch vor 20 Jahren. Und wir kommen in unserer eigenen Umwelt nicht mehr richtig zurecht. Das ist auf der einen Seite natürlich tragisch. Auf der anderen Seite finde ich aber, wir können uns auch nicht ununterbrochen dafür die Schuld zuschieben, ne? Weil wir können ja gar nicht anders leben. Ich persönlich kann gar nichts beurteilen in meiner Umwelt. Ich kann mich nur damit abfinden, ne? Wie mit dem Wetter. Und deswegen finde ich, sollten wir alle insofern ein bisschen zuversichtlich sein, als wir mit vielen Dingen ganz gut zurechtkommen können, wenn wir das müssen. Wir sind in unserer Gesellschaft überhaupt nicht krisenerprobt. Ne? Also ich lebe die Hälfte des Jahres in Italien. Das ist ein Land, das immer in irgendeiner Krise sich befindet. Die müssen immer irgendwelche Krisensituationen ausgleichen. Und das kennen wir in Deutschland nicht so. Andere leiden jetzt gar nicht so sehr, wie wir uns das einbilden, dass wir es tun.
Wie kommen wir denn eigentlich miteinander klar? Ich glaube, wir haben auch drüber gesprochen, als wir das letzte Mal zusammensaßen, vor dem Mikrofon. Es war ja schon irgendwie, also die Sozialkompetenz hat jetzt nicht unbedingt zugenommen in dieser Pandemie. Eigentlich müssten wir ja jetzt so ein bisschen näher zusammenrücken, wo wir merken, irgendwie dieser Kontinent ist vielleicht doch nicht so sicher, wie wir immer dachten.
Das werden wir vermutlich tun, wenn wir es wirklich müssen. Also Menschen tun immer nur Dinge dann, wenn sie es müssen. Ne? Dann fangen die an, zum Beispiel vor knapp 30 Jahren, fangen die an, Müll zu trennen. Ne? Heute sind wir Deutschen, glaube ich, Mülltrennungsweltmeister. Und ich glaube, dass wir für sehr, sehr viele Probleme dann Lösungen schaffen, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Und dann sind wir vorbildlich. Wir sind aber nicht dann vorbildlich, wenn uns das aufoktroyiert wird. Ne? Wenn irgendeine Gruppe der Meinung ist, jetzt muss alles durchgegendert werden, dann heißt das noch lange nicht, dass alle das tun. Das ist auch ein relativ gesunder Impuls. Sondern Leute fangen an, das zu tun, wenn es sie persönlich anfängt zu betreffen.
Mhm. Aber wie sehr muss es denn wehtun? Also das ist ja so ein inkrementeller Prozess, dieses Betreffen. Also wenn ich heute an die Tankstelle fahren würde, wenn ich dann Auto fahren würde, dann würde ich ja schon merken, dass es mich betrifft. Also, und das sind ja so quasi Baby-Steps des Betreffens. Und wir gewöhnen uns mit jedem kleinen Weiterdrehen, gewöhnen wir uns wieder an den neuen Zustand. Und wenn wir aber von Startzustand zu Zielzustand an einem Tag gehen würden, dann würde es uns richtig wehtun. Ich glaube, dann würden wir auch was tun.
Das können wir halt nicht gut. Und ich glaube, das ist menschlich. Also wir müssen natürlich wahnsinnig viel verändern. Aber wir verändern nichts, indem wir Leuten sagen, sie müssen oder sie dürfen jetzt kein Fleisch mehr essen. Das ruft einfach unglaubliche Widerstände hervor. Wir können das nur sehr langsam hinbekommen Ich finde es bedauerlich. Also es ist nicht so, dass ich das richtig fände. Wir müssen uns damit abfinden, dass Gesellschaft, eine Gesamtgesellschaft, ein relativ träger Tanker ist. Ne, in dem es eben unglaublich viele individuelle Interessen gibt, die sich eben nicht mit den anderen vertragen. Das ist halt eben freie Gesellschaft, ne, und nicht Diktatur.
Wobei die ja auch quasi in manchen Regionen eine Renaissance fast schon erlebt. Und wir ja heute auch in vielen Diskussionen gelernt haben, diese Manipulation von Meinung, von Nachrichten, von Informationen, die im Netz zum Beispiel auf uns einströmen, ist ja auch ein Stück weit Taktik von Ländern wie Russland, von Ländern wie China, die natürlich so ein bisschen ihr eigenes System retten und beschützen wollen und versuchen, die anderen schlecht zu machen.
Das machen wir ja auch. In gewisser Hinsicht. Wenn man, glaube ich, mit russischen Medien oder mit chinesischen Medien zu tun hat, als Einwohner Russlands oder Chinas, bekommt man den Eindruck, Europa und die USA sind wahnsinnig geworden, ne? Weil die ein Nazi-Regime in der Ukraine unterstützen. Diese Desinformation wird ja von den Leuten nicht als Lügenmärchen wahrgenommen, ne? Also genauso wie es eben viele Kreationisten und viele Irre in USA gibt, die den Sturm aufs Kapitol für eine legitime Handlung halten. Das gibt's nun mal. Damit müssen wir leben.
Jetzt gibt's ja diesen alten Spruch, früher war alles besser. Dichten wir uns das eigentlich immer so hin? Also glauben wir das oder war eigentlich früher auch nicht alles besser? Also ich meine, es gibt ja diese ganzen tollen Studien, die herausgefunden haben, wenn man mal wirklich auf die Statistiken und Zahlen schaut, eigentlich wird ja irgendwie alles besser.
Nee, es wird nicht alles besser, sondern früher haben wir es nur nicht gewusst. Das ist, glaube ich, der Riesenunterschied. Also zum Beispiel gibt es ja Statistiken darüber, über Gewalt gegen Kinder und Vergewaltigungsraten, die wirklich seit den 70er Jahren extrem weit, immer weiter runtergehen. Aber die Berichterstattung ist immer mehr geworden. Das heißt, man hat jetzt den Eindruck, dass die Kinder viel gefährdeter sind als früher. Tatsächlich waren sie aber früher viel gefährdeter, aber damals hat man es nicht gewusst. Oder nimm zum Beispiel Unfallzahlen, ne? Passive Sicherheit in Autos. Es gab viele, viele, viele Tausende mehr Verkehrstote in den 70er Jahren als heute, ne? Die Autos sind viel sicherer und das Fahren ist viel sicherer geworden. Trotzdem dichten wir uns das immer schön, indem wir dann erzählen, wie wir in den 70er Jahren mit den Eltern über einen Brenner gefahren sind. Keiner war angeschnallt und alle haben Capri-Sonne getrunken. Es war alles großartig und so. In Wirklichkeit waren das lebensgefährliche Fahrten.
Also scheitern wir so ein bisschen an der Komplexität der Information?
Wahrscheinlich, ja.
Glaubst du, da können wir irgendwie noch besser werden?
Nee. weil wir dazu neigen, die Dinge zu akzeptieren, die wir verstehen. Ne? Also es darf nicht mehr zu komplex sein. Also Beispiel jetzt am Wochenende in Berlin, Humboldt-Universität lädt eine Wissenschaftlerin ein, die einfach nur das relativ simple Prinzip der biologischen Geschlechter erklären will. Das ist erstes Semester Biologie. Zwei Geschlechter in der Biologie, nicht in der Soziologie, aber in der Biologie. Dann wird die ausgeladen, weil es Menschen gibt, die das absolut nicht hören wollen, weil denen das in dieser Unterkomplexität, die das hat, als Information nicht mehr reicht. Das genügt ihnen nicht, dass jemand ihnen das erklärt. Es muss immer in einen Zusammenhang gebracht werden, der ihnen besser gefällt. Die Menschen wollen immer Dinge nur dann hören, wenn irgendwas dabei ist, was ihnen gefällt.
Hast du dir trotzdem irgendwie so einen Optimismus da noch? Also wir sind ja sehr negativ heute, wir zwei. Auch eine neue Perspektive. Aber können wir trotzdem noch irgendwie optimistisch in die Zukunft schauen? Oder müssen wir eigentlich sagen, hier, wir müssen alle eigentlich uns irgendwo?
Naja, für meinen speziellen Fall ist es ja so, dass ich daraus immer was machen kann. Ich habe ja was davon. Für mich ist das Inspiration. Ich kann mit diesem Quatsch arbeiten. Insofern bin ich natürlich schon optimistisch, weil ich ja die Chance habe, in meiner Arbeit damit umzugehen, ne, und das zu verwenden und auch andere Sichtweisen zu formulieren. Gesellschaftlich glaube ich, dass wir es schwerer haben werden in der Zukunft. Also auch schwerer, Mehrheiten für sinnvolle Dinge zu finden, ne? Weil es eben immer diverser wird, ne? Weil sich die Gesellschaft immer weiter in Mikrointeressengruppen aufspaltet. Das wird, glaube ich, echt schwierig, ne?
Aber dann wird das zusammen anpacken und Probleme lösen ja dadurch auch quasi unmöglich.
Naja, das kommt immer darauf an, wenn ich jetzt zum Beispiel Leuten einer bestimmten Interessengruppe klar mache, es ist richtig, dass wir diesen Bahnhof bauen, dann kann man damit schon Zustimmung kann man schon organisieren, aber eben nicht grundsätzlich für den Bau von Bahnhöfen, sondern für den Bau dieses einen Bahnhofs in Landshut. Oder so, ne? Also es wird nötig werden, alle Dinge extrem klein zu besprechen und extrem im Kleinen zu entscheiden.
Und das bei einer vermeintlich sinkenden Aufmerksamkeitsspanne.
So ist es.
Die irgendwie ja so ein bisschen die von Goldfischen teilweise ähnelt, wenn man sich mal anschaut, wie Menschen teilweise es nicht mal hinbekommen, die einfachsten Zusammenhänge nachzuvollziehen. Oder dann eben diesen vermeintlich einfacheren alternativen Wahrheiten verfallen und damit Tür und Tor für Fake News und Co. öffnen.
Na, es macht halt mehr Spaß. Ne? Es ist am Ende unterhaltsamer und es macht mehr Spaß, wenn ich zum Beispiel an dieses Schlumpfhausen-mäßige bei der AfD glaube. Ne? Wenn ich also sage, wir sind als Deutsche, wenn wir nur unter uns bleiben, besser gestellt, das hilft uns bei irgendwas. Ne? Wenn ich Angst vor dem Fremden habe, dann fühle ich mich da drin wohl in dieser Vorstellung und dann werde ich das möglicherweise unterstützen. Gegen jede realistische oder gegen jede sachliche, gegen jedes sachliche Argument, Fachkräftemangel zum Beispiel. Ne? Ich werde aber trotzdem sagen, wenn das, was die sagen, fühlt sich für mich besser an. Ne, wo wir bei dem Begriff, dann sind wir bei dem Begriff gefühlte Wahrheit. Ne? Und das ist halt eben die Wahrheit, die sich besser anfühlt.
Wir sind natürlich auch sehr gut darin zu jammern. Das waren wir ja in Deutschland ohnehin schon immer. Also wir beschweren uns über alles von einer zu hohen Hecke und bis hin zum einem schief hängenden Bild oder sonstigen. Also wir sind ja wirklich, der Ärger kann, oder das Problem kann gar nicht klein genug sein. Hauptsache, wir haben irgendwas zum Dagegensein, zum uns aufregen. Das ist aber auch so ein deutsches Kulturding, oder? Also da sind wir schon verdammt gut drin.
Ich finde es ja lustig. Also ich habe jetzt, haben vielleicht einige gesehen, bei Facebook wird das gerade so geteilt, ein Zettel, den Leute in ihrer Nachbarschaft aufgehängt haben, weil bei ihnen eine Katze durch den Garten gelaufen ist. Und sie jetzt die Nachbarschaft darüber informieren, dass derjenige, der die schwarze Katze hat, der Katze bitte sagen soll, dass sie nicht mehr bei ihnen durch den Garten laufen soll, weil sie sich dadurch gestört fühlen. Und es ist ja so ein Ding, hat so 20 Zeilen, wo sie genau sagen, sie haben nichts gegen Tiere, aber gegen diese Katze. Und ich finde es wahnsinnig lustig. Also das hat schon dieses Jammern oder dieses sich dauernd über alle und alles beklagen, das ist schon auch sehr, sehr rührend, ne? Und sehr ulkig. Und ich mag das gerne. Also nicht das Gemecker, sondern diese Haltung, dass jemand anderen mitteilen muss, dass jemand im Haus zu laut Geschlechtsverkehr hat und das leise machen soll oder so. Oder dass eben Katzen da durchlaufen oder dass wieder jemand Flaschen in den Müll geworfen hat, wo sie es nicht hingehört und so. Das ist alles ein Kennzeichen dafür, dass Menschen leben. Und das ist ja immer noch besser, als wenn wir alle wie so NPCs durch die Gegend laufen. Da hat man jetzt meinen Sohn, beschimpft mich immer als NPC, wenn ich durch die Wohnung gehe. Ne? Dann schubst er mich und dann erwartet er von mir, dass ich wie bei GTA einfach so einmal so nach vorne stolpere und dann weitergehe. Und ich finde es immer schön, wenn Leute halt sich sich erregen, aufregen, wenn die ihr Gemüt zum Ausdruck bringen. Ich mag das irgendwie.
Als wir das letzte Mal gesprochen haben, bist du ja noch relativ frisch vom Land in die Stadt gezogen. Hast du dich an die Skurrilität der Urbanität eigentlich inzwischen gewöhnt?
Ja, ich finde, es ist natürlich schön. Ich habe 18 Jahre richtig auf dem Dorf gelebt und dann sind wir nach Schwabing gezogen und ich dachte, Menschen leben. Es gibt tatsächlich Menschen, die so über einen Tag auf der Straße sind und genieße das sehr und höre immer anderen Leuten zu. Ne? Ich liebe es immer sehr in Cafés, auch auf Lesereise, auf Tournee, liebe ich es immer sehr, anderen Menschen zuzuhören, wenn sie reden. Auf dem Dorf wird aber nicht viel geredet, aber im Café. Ich war einmal in Ostwestfalen in einem Café, wo zwei alte Damen saßen und so riesige Torte gegessen haben. Und die sagten also eine Viertelstunde nichts. Und dann sagte die eine, und was macht der Mann? Und dann war 5 Minuten Ruhe. Und dann sagte die andere, der war in der Schiffshebetechnik tätig und ist kurzfristig verstorben. Das fand ich großartig. Und dann haben die wieder nichts gesagt. Ne? Und das war das Einzige, was die gesagt haben, die beiden Sätze. Ne? Und ich dachte, das ist doch unglaublich, was für ein Riesenspaß, wenn man unter Menschen sein kann, ne? So wie in der Stadt. Vor ein paar Monaten bin ich einem Pärchen auf der Straße hinterher, also auf der Hohenzollernstraße, hinter einem Pärchen gegangen und die gingen so nebeneinander her und ich höre, wie sie zu ihm sagt, wolltest du eigentlich wirklich mit mir ausgehen wolltest du mich eigentlich anrufen oder hatte Katja nur keine Zeit? Und dann dachte ich, das ist eine wahnsinnig gute Frage. Und habe mir dann überlegt, was die besten Antworten wären, die er geben könnte. Ne? Antwort 1, ich habe dich nicht angerufen. Antwort 2, Katja ist tot. Oder Katja 3, oder 3, bist du nicht Katja? weiß nicht, was er geantwortet hat. Aber sowas erlebt man nicht auf dem Dorf. Und bin ganz froh, dass ich in der Stadt wohne jetzt.
Wie sehr musst du dich in solchen Situationen eigentlich zurückhalten, um nicht in die Situation hineinzuspringen? Also Teil der Situation zu werden sozusagen. Also ich meine, du bist ja quasi mit so einem ständig beobachtenden Auge und sehr gut funktionierenden Ohren scheinbar in der Stadt und überall sonst unterwegs.
Naja, das ist halt mein Beruf. Ne? Ich bin teilnehmender Beobachter und das schon seit irrsinnig vielen Jahren. Ich muss mich da nicht zügeln oder so. Ne? Also ich bin grundsätzlich seit vielen, vielen, vielen Jahren immer so, dass ich eigentlich nie richtig Teil von irgendwas bin, sondern immer da rumstehe und gucke und zuhöre oder mir Notizen mache oder so. Das ist so eingeübt.
Analoge oder digitale Notizen?
Digital. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, ganz seltsam, wenn ich mir Dinge aufschreibe in meiner Handschrift, dann gefallen sie mir hinterher nicht mehr. Also ich habe die dann auf irgendeinem Zettel und wenn ich den wieder hervorhole und denke, vielleicht kann ich mit der Idee oder mit dem Gedanken irgendwas anfangen, dann habe ich den ja schon mal geschrieben, nämlich auf diesen Zettel. Und dann langweilt es mich. Also das ist dann sofort weg. Das interessiert mich überhaupt nicht mehr. Ich mache das immer über die Notizfunktion vom Handy und muss mir dann die Dinge aber auch relativ genau aufschreiben, weil ich sonst nicht mehr weiß, was ich damit gemeint habe.
Wie sortierst du die dann für dich irgendwann? Also ich meine, wenn du dann dich hinsetzt und dir überlegst, okay, ich habe jetzt da so eine Idee für ein neues Buch und dann habe ich, also ich kenne diese Notizen-App, die ist jetzt nicht wahnsinnig gut strukturiert. Also wenn man da viele Sachen reinschreibt, dann verliere ich zumindest recht flott den Überblick. Wie filterst du dann und schaust, was kann ich jetzt davon verwenden?
Ich filter das eigentlich gar nicht, sondern ich weiß dann zum Beispiel zum Thema Limonade. Also wenn ich dann irgendwas schreibe und da kommt Limonade drin vor, dann erinnere ich mich dunkel, ich habe mal irgendein brillanten Satz über Limonade aufgeschrieben und dann suche ich den halt, ne, mit der Suchfunktion. Aber ist es nicht so, dass ich da irgendwie so Mindmapping-mäßig mir irgendwas anlege und dann genau weiß, wo was ist oder so? Das mache ich überhaupt nicht. Also wie ich überhaupt eigentlich dann auch relativ wenig Notizen mache und nie Strukturen baue für Romane oder Drehbücher oder so, sondern ich mache es alles im Kopf. Weil ich sonst sofort das Gefühl, es gibt ja so Leute, die machen sich dann mit so Karteikärtchen an die Wand, so irgendwelche so Mindmapping-mäßig und was passiert dann? Und dann machen die für verschiedene Figuren unterschiedlich farbige Karteikarten und überlegen sich dann, wann, was, wo passiert und so. Wenn ich das machen würde und an die Wand hängen würde, dann würde ich da 10 Minuten drauf gucken, dann würde ich das alles abnehmen und wegschmeißen und dann wäre das Buch fertig. Dann hätte ich keinen Bock mehr. Ich muss das alles im Kopf machen, sonst geht's nicht.
Was steht denn als erstes bei so einem neuen Buchprojekt?
Bei einem Roman?
Zum Beispiel, ja.
Also die Handlung muss fertig sein bei mir im Kopf. Ne? Es gibt ja Leute, die von denen dann behauptet wird, die setzen sich dann ins Café und dann klappen die so ihr Laptop auf und bestellen so ein Chai-Dingsbums und fangen da an und überlegen dann. Das ist so eine saudoofe Künstlerfolklore. Niemand, der ernsthaft arbeitet, würde so arbeiten. Ne? Sondern man hat im Kopf, was man macht. Ne? Die Idee davon, auch die Handlung, auch die Figuren. Und dann arbeitet man relativ strukturiert diesen Prozess ab. Ne? Das ist nicht so, dass man auf der Tastatur da so ein bisschen rumdödelt und mal guckt, was dann so kommt und dann schmeißt man das weg. So wie die früher dann immer so in Filmen, so immer aus der Schreibmaschine das Blatt Papier und dann wird das und dann ist der Papierkorb ganz voll und so. Das ist alles totaler Unsinn. Ne? Genauso wie die Frage nach Inspiration. Ne, wo nehmen Sie eigentlich Ihre Inspiration her? Ne? Gibt's eine super Antwort von Chuck Close, von dem Maler, ne? Der mal gesagt hat, Inspiration ist für Amateure. Profis kommen zur Arbeit, setzen sich hin und legen los. Und das ist genau das, wie man das macht.
Das heißt, es ist tatsächlich auch einfach viel Disziplin.
Es ist viel Disziplin und es hilft, wenn man also für bestimmte Arbeitstage eine Art Agenda hat. Also mittwochs zum Beispiel schreibe ich meine Kolumne. Morgen übrigens die 783. Folge. Und an anderen Tagen habe ich Termine mit meinem Management oder ich habe Büro-Termine, wo ich irgendwie Reisen plane oder irgendwas mache. Und dann gibt's wirklich Tage, wo völlig klar ist, heute muss das 14. Kapitel von dem und dem Buch geschrieben werden oder es muss eine Szene in dem Drehbuch überarbeitet werden. Und das ist halt dann meine Aufgabe, so wie ein Fliesenleger ja auch morgens um 8 weiß, heute fahre ich zur Familie Firk und mache die Gästetoilette. Ne? Und da fragt auch keiner, wo nehmen Sie denn die Inspiration her?
Würdest du eigentlich sagen, dass du, also wenn man sich mal so ein bisschen deine ganzen letzten Bücher anschaut, waren ja alle recht erfolgreich.
Nicht alle.
Fast alle.
Aber die meisten.
Also überdurchschnittlich viele, sagen wir es so. Würdest du sagen, dass du eine Art bewusste Idee inzwischen dafür hast, was du tun musst, damit ein Buch erfolgreich wird?
Ja, heute vielleicht eher ganz am Anfang überhaupt nicht. Und ganz am Anfang ist das erfolgreichste Buch erschienen. Als ich das gemacht habe, Maria, ihm schmeckt's nicht, hieß das, war mir überhaupt nicht klar, wie man das macht und welche Schubladen man zieht. Ich kannte nicht mal die Schubladen, also geschweige denn, waren da Knöpfe dran, sondern ich habe das eben einfach gemacht, weil mich ein Verlag dazu überredet hat. Ich wollte nicht mal ein Buch schreiben und habe das aus reiner Höflichkeit gemacht, weil die Frau vom Verlag mich dauernd zum Essen eingeladen hat und das war mir so unangenehm. Und dann habe ich halt gesagt, dann schreibe ich Ihnen halt Ihr Buch. Und das war dann sehr erfolgreich und ich habe heute keine Ahnung, warum jetzt warum das so gut geklappt hat, ne? Weil ja in meinen Augen tatsächlich gar nichts geklappt hat. Ich habe das nur halt gemacht. Heute ist es anders. Heute kenne ich eigentlich schon Mechanismen, auch Wirkmechanismen von Humor oder dramaturgische Techniken oder so. Das ist mir heute relativ bekannt und ich kann heute schon auch sehr strategisch schreiben, ne? Also ich kann dir jetzt auch was ganz Langweiliges schreiben, wenn du möchtest.
Ja, ich würde sagen, wir haben die Kurve zum positiven Mindset doch noch ganz gut hinbekommen. Ich hoffe, wir haben das geschafft. Es gibt da draußen noch schönes Wetter. Es gibt noch was zum Essen.
Hervorragend.
Es gibt kühle Getränke.
Zauberhaft.
Es gibt für Autofahrer sogar Eistee und Wasser. Also insofern würde ich sagen, wir gehen jetzt alle nochmal da raus, holen uns ein bis mal sehen, wie viele Drinks und noch ein Burger, Pommes, Crepe, worauf immer ihr Lust habt. Danke fürs Zuhören. Ja,
schöne Zeit noch. Tschüss.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.